Ich hab Post gekriegt, hier von der AG, aber aus Emson. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg, die glaubt doch wohl nicht, dass ich nach Emson fahre und arbeite. Nein, das mache ich nicht.
Hallo liebe Freunde, am 18. Februar 2024, hier ist Spotify, hier ist Fest und Flausch. Ich sag noch nichts, Olli, sag mal jetzt ausnahmsweise noch nichts, weil ich möchte dich jetzt standesgemäß introducen. Hier ist der Podcast mit mir und vor allen Dingen aber mit dem Goldjungen von Deutschland. Hier ist die derzeitige Nummer 1 der deutschen Albumcharts, Manege frei, für Olli Schulz.
Yay! Dankeschön, Jan.
Dankeschön. Ich kann selber immer
das
noch gar nicht glauben.
Das gibt es nicht. Das gibt's nicht.
Es gibt es nicht. Dass ich das nochmal erleben darf auf meine alten Tage. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin in euphorischer Stimmung. Ich bin aber auch verkatert. Gestern gab es Whisky, weil alle bei mir auf Tour Magen-Darm-Scheißerei haben. Ich bin einer der wenigen Überlebenden, weil ich die Nummer 1 bin, Jan.
Alter, Olli.
Ich kann es echt nicht glauben. Es ist so schön.
Ich muss das mal ganz kurz. Also Nummer 1, das bedeutet, dass du am allermeisten Alben verkauft hast. Am Rand der Zeit ist dein Album. Ey, sorry jetzt für Promogelaber und so, ne? Aber ich bin so stolz, weil du hast 20 Jahre geackert. Du warst 20 Jahre lang.
Ich hab Scheiße gefressen
und wir Scheiße ausgeschissen. Und jetzt, im besten Alter, fucking number one, Alter. Ich weiß gar nicht.
Ja.
Mein Gott, Alter. Number one Olli Schulz, ey.
Leider bin ich jetzt so alt, dass ich jetzt nicht mehr ins Mikro brüllen darf. Ich bin der Geilste! Aber ich freue mich sehr, weil das ist ja nun mal so, dass ich das schon ganz schön lange mache. Und an dieser Platte haben wir hart gearbeitet. Und jetzt ist die auf 1. Und ich gönne das auch meiner Band, meinem Produzenten, vor allem Max Seidenstücker, der das mit mir alles auch gemacht hat. Irena von meiner Plattenfirma. So viele Leute, die echt viel gearbeitet
Max
haben.
Max Seidenstücker ist im Grunde der Frank Farian hinter Olli Schulz. Also eigentlich alle Sachen, die, wo man alle denken, das ist von dir gesungen, das singt eigentlich Max.
Also okay, den kreativen Bereich habe ich gemacht, aber du weißt, dass ich abgesehen vom kreativen Bereich liegen meine Stärken nicht in Organisationen, in Sachen. Also das ist, und ich bin sehr dankbar, dass ich Leute hatte, die das für mich gemacht haben. Vielen lieben Dank an alle hier bei Fest und Flausche. Ich weiß, das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil, der hier meine Musik hört, aber vielen lieben Dank, dass ihr vielleicht das auch unterstützt habt, euch die Platte bestellt habt. Sie ist auf Platz 1 in Deutschland.
So, und jetzt pass mal auf, jetzt direkt mal die ganzen moralischen oder beziehungsweise die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die diese Sache. Also wir haben das so ein bisschen kommen sehen. Also ich habe ja eine Firma, die auch mal guckt, was so krass abgeht musikmäßig. Und wir haben das so ein bisschen kommen sehen, dass es krass abgeht mit Olli Schulz die letzte Woche. Also es war so abzusehen ab Mitte der Woche. Aber dann, kann ich ruhig mal öffnen, es gab ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dir und Luciano. Aber,
das stimmt, Luciano hat nochmal richtig angezogen.
Luciano, der ist am Donnerstagabend aufgetreten in der Lanxess Arena, auch übrigens total geil, weil am Donnerstag war Streik in Köln, die KVB hat gestreikt, es fuhren keine Bussen und Bahnen und dann hat die Stadt Köln gesagt, alle Leute, die heute zum Luciano-Konzert gehen, mögen bitte aufs Fahrrad ausweichen.
Aber das finde ich sympathisch.
Ja, aber stell mal vor, Luciano, liebe Luciano-Fans, holt den Drahtesel raus.
Ja, aber ist doch geil, anstatt immer mit tiefer gelesen
Aber glaubst du, dass Luciano-Fans Fahrrad haben oder Fahrräder fahren, Mann? Es gab gar keine Elektroscooter in ganz Köln, weil die alle an der Lanxess-Arena standen.
Ach Mensch.
Und ist keiner mit dem Fahrrad gefahren. Alle mit E-Scooter.
Ey, mal ganz kurz, es kann doch sein, dass alles falsch ist. Ich wurde heute Morgen angerufen von meiner Plattenfirma. Ich glaube, heute ist Freitagvormittag, wir sind in München, also ich bin in München, du bist in Köln und um 16 Uhr kommen die Charts raus und es kann sein, dass das dann alles hinfällig ist und Luciano doch auf 1 ist, weil ich glaube, dass eigentlich nicht, bevor ich das wirklich schriftlich sehe. Aber ich wurde heute Morgen von Irena angerufen, von meiner Plattenfirma. Sie meinte, rate mal, wer auf Platz 1 ist. Und ich noch, keine Ahnung, ich bin mega versoffen, Irena. Aber hab mich schon sehr gefreut, echt jetzt.
Ja, du hast gestern gesoffen, Whisky gesoffen, aber nicht, weil du wusstest, dass du auf 1 bist, sondern weil du einfach gesoffen hast, normal einfach.
Nein, eigentlich nicht, sondern es ist tatsächlich so, wir haben in Nürnberg gestern gespielt und während der Show hat Wilco die Kotzerei bekommen und zwar richtig schlimm, der war blass. Oh, dann hat's mein Merchandiser bekommen, dann hat's Rob Coleman, mein Lichtmann, der musste während ich gespielt habe so krass kotzen, dass der leere Bierbecher aus dem Publikum gesammelt hat und da reingekotzt hat, weil er nicht da irgendwie vor seinem Mischpult kotzen wollte. Es sind wirklich krasse Zustände bei uns. Während ich hier die Nummer 1 feier, sind dann ein paar aus der Band abgesprungen ins Hotel, sind in Nürnberg geblieben. Ich musste hierher fahren, weil ich ja mit dir Podcast mache und hier meine ganzen Sachen aufbauen musste. Es war alles ganz schön chaotisch die letzte Nacht. Ich habe keine Ahnung, in was für einer Form und Verfassung wir heute Abend in München auftreten werden.
Ah, Wahnsinn. Ey, ich freue mich auf jeden Fall wirklich total. Auch liebe Grüße von allen Leuten hier. Wir freuen uns wirklich alle sehr, weil ich habe es immer gewusst. Ich habe immer gewusst, eines Tages wird Deutschland es verstehen. Jetzt ist es soweit.
Ja, Olli, aber man muss ja auch sagen, dass mein schöner Auftritt in deiner Sendung auch sehr viele Leute wirklich sehr schön fanden
und ich
auch wirklich
viel Resonanz bekommen habe. Das wollte ich jetzt noch so unauffällig einfließen lassen. Ja, so ein Satz wie, ja, wer bei uns live in der Sendung spielt, der geht sowieso auf eins. Also um dir den Erfolg so ein bisschen zu shaden, weißt du, um so ein bisschen in deine Parade, nein. Es ist einfach, ich freue mich, also mal ohne Witz, ich freue mich wirklich total.
Ganz viele Sachen spielen da rein und ich glaube auch, dass da ein paar gute Songs auf der Platte draus sind. Und dann ist es tatsächlich so, dass früher, kannst du dich noch erinnern an Donnerlippchen mit Jürgen von der Lippe, die Sendung mit dem Prominenten im Sack, der lief ja immer donnerstags und die Plattenfirmen haben sich darum gerissen, dass die Künstler da auftreten, weil zum Beispiel Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, Donnerstag bei Donnerlippchen, Freitag auf Platz 1. So schnell ging das. Und du bist das neue Donnerlippchen des deutschen Fernsehens.
Genau, ich lasse mir aus dem Klodeckel Bart wachsen damit man, und ziehen mir lustige Hemden dann irgendwann, wenn der Körper und das ausfüllen noch kann.
Ey, ein Prominenter im Sack, das fand ich immer witzig. Ich finde, diese Spielidee muss man wieder aufbringen, der Prominente im Sack. Mach doch einfach jenseits von deiner politischen Berichterstattung am Anfang der Sendung einen Prominenten im Sack und der wird am Ende aufgelöst und man darf nicht mitraten, sondern der sitzt da einfach im Sack.
Ja, ich verehre das Konzept der Prominente Sack. Also ich komme einfach raus und dann denken die, was für ein Sack, Alter. Und zu bekannt auch
das
noch.
Das denken sie ja eh bald bei uns, wenn wir noch älter werden.
Ey, ich hab ein paar tolle Themen auf dem Zettel stehen, die müssen wir einmal kurz durchgehen.
Sehr gerne.
Und zwar, weil ich weiß, dass du auf Tour bist und dass du gerade andere Sachen zu tun hast, habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet als normalerweise. Und zwar eine Sache, die schon ein bisschen älter ist, aber etwas, was wir auf jeden Fall besprechen sollten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. In der schwedischen Stadt Göteborg ist ein Rutschenparadies explodiert. Ein Schwimmbad mit einem Rutschenturm. Hast du es gesehen?
Oceana oder so, dieses Ding.
Ein riesiges Schwimmbad ist explodiert und ich wollte mit dir kurz darüber sprechen und zwar nicht darüber, was tatsächlich passiert ist, sondern mich hat das Ganze vor so physikalische Rätsel gestellt. Wie kann es sein, dass ein Schwimmbad explodiert? Also was ist passiert, wrong answers only, dass dieser Rutschenpark mit diesen, das war ein Turm mit Rutschen, wo so 30 Rutschen rausgingen und das ist explodiert wie in einem Til Schweiger Film. Was ist passiert, aber wrong answers only? Mein erster Vorschlag ist, es hat sich Chlorgas gebildet, weil irgendjemand das falsch dosiert hat. Das hat sich gestaut in den Rutschen und irgendein Göteborger Problemjugendlicher ist mit einer brennenden Kippe in die Rutsche rein und hat sich das entzündet. Das wäre mein einziger plausibler Erklärungsversuch. Warum explodieren Wasserrutschen?
Ich glaube, die Churros-Fritteuse ist explodiert. Der neue Praktikant hat 12 statt 10 reingemacht und das war zu viel. Da ist ein bisschen Fett übergelaufen. Dann war das eine Kettenreaktion. Das ist irgendwie gespritzt auf irgendwas anderes chemisch und dann ist ja die Scheiße explodiert. Du musst ja auch denken, heute besteht ja alles aus Chemie. Ist ja alles nur Chemie. Und das ist...
Also es können quasi Weichmacher in der Rutsche oder sowas. Das sah total krass aus. Und ich dachte vor allem, wie kann das sein? Das ist ein Rutschenpark, der ist am... Ich möchte nicht wissen, wie das wirklich passiert ist. Ich möchte gerne nicht die Fakten in diesem Fall kennen, sondern ich möchte einfach mir eine plausible Erklärung für mich selber zurechtlegen, wie das sein kann, dass ein Wasserrutschenparadies in so einem Feuerball explodiert. Einfach so. Es sind noch Leute verletzt worden, aber ich glaube nichts Ernstes, deswegen... gut. Wrong answers only.
Also, aber ich hab das Feuer gesehen. Außerdem ist Petter mit mir auf Tour. Alberta Cross, mein Vorprogramm. Der kommt aus Uppsala. Der hat mich darüber informiert, dass in Schweden das brennt. Der kommt wirklich aus Uppsala. Heißt das nicht Uppsala?
Ja, Uppsala, das ist ein Stadtteil von Stockholm. Das ist da das Studentenviertel von Stockholm, heißt Uppsala. Ich habe eine Stadttour mitgemacht in Schweden.
Ich habe ihn gefragt, ist Uppsala nicht eine Stadt? Ist das ein Viertel?
Es ist ein Stadtteil, es ist ein Viertel von Stockholm. Stockholm, so, Uppsala. Okay. Auf der anderen Seite, da muss man so wahnsinnig hoch, ist so ein bisschen wie ein Mar. Da kommt man nur mit Aufzügen hoch, weil das auf so einem Berg ist. Und ich habe mal bei einer Stadtführung in Stockholm erfahren, dass Schweden das letzte Land Europas war, in dem noch Linksverkehr herrschte. Das wurde vor gar nicht so langer Zeit abgeschafft, dass die Schweden auf der rechten Seite fahren. Jetzt ist halt nur noch Großbritannien Linksverkehr. Aber es waren die Schweden auch, die links gefahren sind. Das hat die aber vor riesige Schwierigkeiten gebracht. Und das haben die immer gesagt. Und
haben tapfer den Euro verweigert. Bis heute gibt es ja noch schwedisches Geld.
Ja, ne? Weil die Löcher haben wollen in ihrem Geld, wo sie dann irgendwie, was sie mit dem Knäckebrot auf einer Leine auffädeln können. So sind sie, die Schweden. Liebenswert, ein bisschen rechtsradikal, aber auf eine nette Art. Naja, gut. Ja, sorry. Jetzt ja. Ich will das nicht jetzt so durch, nicht so durchradern, aber ich hab so ein paar richtig geile Sachen, die vielleicht mal ein bisschen weniger Druck drauf, mal entspannen. Lass mal den Erfolg ein bisschen ziehen, lass mal ein bisschen runterkommen. Wirst du jetzt anders? Wirst du deine Persönlichkeit verändern? Gibt dir das Ruhe oder gibt dir das Unruhe?
Lass uns gerne über all deine Themen reden. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht.
Nein, aber die Nummer eins. Bist du jetzt der ruhige Olli in Zukunft oder wirst du jetzt angetrieben von dem Erfolg? Das frage ich mich.
Ich glaube jetzt nicht, dass ich erfolgsgeil werde. Jetzt mache ich erstmal diese Tour und dann geht's weiter mit der nächsten Platte. Da habe ich auf alle Fälle Bock drauf. Aber ich glaube, dass sich doch einiges geändert hat bei mir live. Ey, weißt du, wie viele Kinder da im Publikum sind? Und die Zeiten, dass man mal denkt, jetzt muss man mal einen derben Spruch bringen oder so, um hier krass rüberzukommen, die sind automatisch vorbei. Das hat gar nichts mehr mit der Zeit zu tun, in der wir leben, sondern damit, dass das inzwischen echt ein Familiending ist. Ich mache da so Kommissar Ärmchen, dann verkleiden sich alle als Figuren, dann kommt ein Riesenhai auf die Bühne, Rasmus Engler als Kommissar Ärmchen, dann freuen sich die Kinder und all so ein Kram macht man. Und ich glaube, ich werde langsam zum Familienkünstler. Und ab und zu sagt man mal irgendeinen Spruch mit irgendwas, was weiß ich, Diddle oder sonst was. Und dann guckt man da und sieht, dass da irgendwie ein 10-Jähriger in der ersten Reihe steht. Und denkst, ach, das darfst du nicht mehr machen. Und in irgendeiner Stadt in Oberhausen war da vorne ein Mädchen und ich habe die ganze Zeit irgendwie auch mal so ein paar Sprüche gebracht und irgendwann merke ich so und frag die Mutter, wie alt ist denn ihre Tochter? Und die so, ja, die ist 11. Da war mir das so unangenehm. Und am Ende spiele ich dann Koks und Nutten, den Song, ne, von mir. Und ich guck das Mädchen an und sie singt jede Zeile Wort für Wort mit.
Oh Gott.
Sie kannte das gesamt, ganze, ist ja ein schönes Lied. Ist ja kein
ist ein schönes Lied, das ist ja Lied, also moralisch, aber Koks und Nutten mit 11, ich sag mal so, ja, naja, gut, warum denn nicht? Aber,
nee, aber und dann singt die da mit geschlossenen Augen Koks und Nutten mit und hat da wahrscheinlich schon das auch alles kapiert. Abgefahren. Mit anderen Worten, was ich merke ist, ich muss jetzt nicht mehr die GGL-Nummer fahren, habe ich ja auch nie, sondern ich bin jetzt mehr Familienkünstler. Ich mag das gerne, wenn da junge und Leute sind, alte Leute, alles ist geil.
Ah, Olli Schulz, der Familienkünstler, aber da könnte man auch, du hast ja mit, darf man das verraten, dass du hast eine, habe ich zumindest bei Instagram gesehen, Kommissar Ärmchen visualisiert. Es sind mehrere Leute in so Walking Acts bei dir auf der Bühne.
Ja, ja, das sind zwei Technikerinnen, die bei mir arbeiten, auch die mit auf Tour sind. Die müssen dann genau für diesen Ella und Lotta, die müssen beide dann genau in diese Kostüme schlüpfen und da auf der Bühne stehen als Seestern und als Hai. Dann verkleidet sich einer noch als Hummer, dann gibt's noch Kommissar Ärmchen und dann gibt's so eine kleine Musical-Show. Es wirkt ein bisschen so wie echt, als hätte man ganz kurz das Fernsehprogramm auf der Bühne umgestellt. Vom Rock dann in diese Nummer. Du wirst es ja alles sehen, wenn du vorbeikommst.
Am 27.
Ey, Jan, wir müssen... Ich muss auch gar nicht so viel über meine Musik reden. Ich wollte dir noch ganz kurz eine Sache erzählen. Ich habe gestern extrem gelacht.
Was?
Ich habe gestern die neue Serie von den Discounter-Jungs gesehen. Die haben eine neue Serie gedreht. Und die Serie habe ich zugeschickt bekommen, weil ich dazu irgendwas schreiben soll, vielleicht einen kleinen Text für den NDR oder ein bisschen Werbung machen soll. Und das mache ich wirklich gerne, weil ich von den drei Typen und also von der ganzen Crew da ziemlicher Fan bin von dem, was die machen. Und die haben eine neue Serie gemacht und die heißt... warte mal, was ist das jetzt hier? Entschuldigung, geht's. Oh, jetzt klopft es gerade bei mir.
Ja, die Dumplings. Geh mal kurz, ich bleib dran. Olli Schulz.
Halt mal dran, das sind die Dumplings.
Ja, Olli Schulz hat sich nämlich gerade Dumplings ins Hotel bestellt und hat schon gesagt, dass sie wahrscheinlich während der Sendung kommen. Es handelt sich um Dumplings, die Olli Schulz am Vormittag isst, also Vormittags-Dumplings. Als Frühstücksersatz.
Ich mache hier gerade einen Podcast. Ich bin hier gerade live in so einer Podcast-Situation. Brauchen Sie irgendwas?
Ich brauche eine Tablette.
Ach, Sie brauchen das Tablett.
Aha, die Dumplings kommen rein.
Sie kriegen das Tablett, warte.
Ja, lass dich nicht stressen, Olli.
Die Platte ist auf 1, man muss auch mal sowas machen dürfen.
Jetzt sehe ich doch, hallo, grüße Sie, ich bin ein Kollege vom Olli, vielen Dank für die Dumplings. Ja. Er braucht das Tablett zurück.
Der hört dich nicht.
Ach so, er braucht das Tablett zurück.
So, ich habe Dumplings.
Aber auf dem Teppich geblieben, er läuft ganz normal in Unterhose zur Tür, wie ein ganz normaler Mensch. Room Service in einem 8-Sterne-Hotel wie ein ganz normaler, auf dem Boden gebliebener Typ aus dem Volk. Er gibt wie immer 2 Euro Trinkgeld. Er ist auf dem Teppich geblieben. Ich sag das mal jetzt, wo Olli gerade nicht da ist und die Dumplings abholt. Ich achte drauf, dass er auf dem Teppich bleibt. Wirklich, ich bin der Sandsack an seiner Karriere. Er hat's jahrelang bei mir gemacht, ich mach's bei ihm auch.
Jetzt bin ich wieder da. Natürlich, Jan.
Ich achte drauf, dass du nicht abhebst, Olli. Der Volksnummer 1. Diese Nummer 1 gehört ganz Deutschland, nicht nur dir.
Absolut. Und die Dumplings, ne, die esse ich auch dafür erst in der Pause.
Nein, mach das ruhig.
Das mache ich.
Das lieben die Leute, wenn du isst. Und ganz ehrlich, wann, wenn nicht heute, sollte man es dir mal gönnen, dass du mal ein bisschen isst.
Also ich wollte gerade erzählen, die neue Serie von den Discounter-Jungs.
Ja, wie heißt die denn jetzt?
Player of Ibiza. Und es geht darum, dass 5 Typen, ich sag mal, verschiedenste Klischeetypen versuchen, der Player of Ibiza ist eine Verarschung von diesen ganzen Serien, diese Temptation Island und wie dieser ganze Scheiß heißt. Und ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geguckt. Es ist politisch komplett unkorrekt. Es wird mit allen möglichen Klischees gespielt und es ist total witzig. Ich glaube, dass das vielleicht für Leute wie uns, die schon lange diese Art von Humor so kennen oder einen anderen Stil, vielleicht nicht alle umhauen wird, aber ich kann mich ab und zu echt noch in den, fühle mich manchmal noch gefangen im Körper eines, also 20-Jährigen. Ich finde es so witzig. Ich habe so gelacht. Ich mag die auch. Ich glaube, das wird ein kleiner Erfolg. Also alle, die Discounter mögen, werden das lieben.
Norddeutscher Rundfunk
hat das gemacht. Ein Ding ist.
Der NDR?
Ich glaube, der NDR hat das tatsächlich
gemacht. Das ist gemacht, ja mega geil. Ja, also da bin ich aber sehr gespannt. Ich finde ohnehin auch die Discounter, natürlich Merlin Sandmeier, ne, mit seiner, also diese Rolle des Sicherheitsmanns. Es ist leider...
Ja, das ist eine geile Rolle.
Es ist einfach... Der ist so witzig. Und man merkt dem Team an, dass es eingeschworen ist, dass die alle in dieselbe Richtung gucken, kreativ. Und es ist ein großer Spaß, sich das anzuschauen. Und finde ich super, dass sie es mit dem NDR zusammen machen. Weil das Einzige, was mich abfuckt daran, ist, dass sie es für Amazon gemacht haben. Das fand ich irgendwie so... Ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, du kannst das, du bist einfach, die sind ja echt noch jung und so, ne? Und die haben einfach Bock da drauf, glaube ich, jetzt gerade so Sachen zu machen. Und dann gibt's ja diese Zwillingsbrüder, Emil und Oscar Belten, ne, glaube ich, heißen die beiden, die ja mitspielen, sind ja Zwillingsbrüder. Und ich weiß, ich habe von einem von beiden die Nummer bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, von wem von beiden, habe ihm danach geschrieben, ich gucke, die Serie ist voll geil. Ich finde das schwierig bei Zwillingen. Und ich finde, ganz ehrlich, mal gesellschaftlich, damit wir nicht immer mit dieser Zwillingsthematik, dass wir sagen, oh, das ist mein Bruder gewesen, einer von beiden muss einen Punkt auf der Stirn tragen. Wie so ein Inder. Nein, das meine ich gar nicht jetzt irgendwie.
Wie so ein Inder?
Ja, die haben doch, sind Bindi.
Ja, weiß Bindi. Man doch. Bindis sind es, genau. Inder Bindis, sind Bindis.
Ja, genau. Ja, Indis tragen Bindis. Nicht alle, aber ein paar gibt es, die das machen. Sorry, das ist jetzt auch kein Klischee, sondern sorry, dass ich das so lapidar gesagt habe, wie so ein Inder. Es gibt auch andere Menschen, die tragen Bindis. Jeder hat das Recht, ein Bindi zu tragen, aber einer von Zwillingen, ich finde, einer hat immer ein Bindi, damit man weiß, wer ist.
Ja, oder dass einer lange Haare hat. Also, ich finde auch, dass Zwillinge gerade in der Öffentlichkeit stehen, dass sie sich mal absprechen sollten, dass man die auch wirklich erkennt. Die Kaulitz-Brüder haben das ja perfektioniert. Da weiß man, der eine hat sich für Heterosexualität entschieden, der andere hat gesagt, komm, damit man nicht sich verwechselt, gehe ich den anderen Weg.
Das war ein kluger Move.
Kluger PR-Move.
Ist bei uns ja auch nicht anders. Du bist der maskuline Typ und ich bin mehr halt der Diverse. Ich zeig halt gerne mal Fuß. Weißt du, ich bin der Diverse.
Ey, ich sehe jetzt hier gerade, ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Eintrag aufgerufen. Oscar Belten, ne? Jahrgang 1999, der mit seinem Bruder Emil, das ist zusammen, 99. Wir hatten in der Sendung am Freitag The Last Dinner Party und ich saß dann da irgendwie in der Abnahme und Lorenz und Julian haben dann irgendwie noch gemischt bis spät in die Nacht und die Band saß mit dabei und ich hatte das Gefühl, hey, wir sind so auf Augenhöhe, dann gucke ich bei Wikipedia ran, ja, die älteste ist Jahrgang 97. Ja, die so, what, Alter, die sind einfach 20 Jahre jünger als ich.
Das ist unglaublich. Ja. Ey, und die Geschichte, ganz kurz zu Player, es geht halt darum, das ist die 9. Staffel von Player auf Ibiza und der Macher, der Produzent denkt, es wird jetzt mal Zeit, dass man feministisch wird. Ne? Mhm. Das ist ja immer der größte Gag, so ein Mit-50er Mann, der die Entscheidung trägt darüber, wir machen das jetzt alles feministisch. Ich hole jetzt mal einen feministischen Männercoach und so eine Sachen. Und der kommt dann dahin und dann sind da diese 5 Typen, die alle halt Mitte 20 sind und die denken alle, sie fliegen nach Ibiza. Fliegen sie aber gar nicht. Mehr will ich hier nicht verraten an dieser Stelle. Das Beste ist das Team. Da spielt eine Frau mit, die sagt so, ich mache das seit 9 Jahren, wir haben jetzt 8 Staffeln, haben wir mit Sexismus Geld verdient. Also so eine, ich glaube, die macht den Ton in der Serie. Und sagt uns, wir haben jetzt mit 8 Staffeln den Tor mit Sexismus Geld verdient. Jetzt machen wir halt mal mit Diversität Geld und machen das jetzt halt mal andersrum. Aber was mich daran ist, nervt, dass ich dazu eine Meinung haben muss, nur weil ich eine Frau bin. Und die ist so total lost und bringt so, also wirklich ein guter, schlauer Humor, ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und mache da bestimmt noch mal hier ein bisschen Werbung für, weil ich das echt gut finde.
Und aber du weißt nicht, wann das erscheint, weil das klingt so ein bisschen so, als hättest du einen Link für ein Projekt bekommen, was es denn erst in 3 Jahren beim NDR gibt. Das klingt noch nicht. Ich hätten das die Gremien schon abgesegnet. Das wäre das im NDR schon durchs Haus gelaufen. Das hätten das alle schon mal gesehen. Aber wir müssen noch mal drauf gucken, weil wenn die Brüder.
Ich bin mir sicher, dass der NDR da noch mal ganz genau raufgucken wird. Aber es wäre auch richtig. Der NDR hat so viele Fehlentscheidungen in den letzten Jahren getroffen. Also hat alles angefangen, als vor über 20 Jahren, dass sie Ditsche nicht genommen haben und der WDR immer noch Ditsche produziert, was wirklich die größte Shame-Veranstaltung
vom NDR. Aber der WDR macht's ja gar nicht mehr. Ich glaube, der WDR hat das auch vergessen.
Inzwischen ist es vorbei, aber es war ja viele Jahre so. Und dann gab es ja die die ein oder anderen Sachen. Auch, dass ich meine großen Visionen beim NDR nicht richtig umsetzen durfte. Aber das ist ja eine andere Sache.
Ey, aber das kann ja alles noch kommen. Jetzt mit Nummer 1 ist das sicherlich einfacher. Ich kann dir also so ein paar Kontakte geben. Ich kenne den Pförtner ganz gut. Ich war letzte Woche, also ich kenne niemanden im Haus, aber ich kenne den Pförtner und der lässt mich natürlich immer rein. Manchmal streue ich da bei der Tagesschau über die Gänge in der Hoffnung, dass ich Konstantin Schreiber von der Tagesschau treffe, damit ich mit dem irgendein Projekt zusammen mache. Der ist ja relativ, aber es ist schwierig, mit dem Projekt zusammen zu machen. Der ist relativ picky. Der macht jetzt gerade, glaube ich, geht auf Tour mit dem Alexander Stevens, mit diesem Rechtsanwalt, dessen Buch zum 7. Mal nicht erscheint, jetzt, weil da irgendwie 1000 ja. Sachen drinstehen, die nicht stimmen. Und jetzt ist er mit dem Tagesschausprecher unterwegs. Aber hier, Oskar Belten und sein Bruder, ne? Ja. Da muss man, also wenn da so freche junge Leute im Jahr 99, ein kleiner Tipp an die Gremien im NDR, wenn da so junge Leute an den Inhalt rangelassen werden, da muss man ganz genau drauf schauen, dass da nicht irgendwelche Sachen drin sind, die eventuell schädlich sind für den NDR.
Ja, nee,
und wenn politischer Blödi, Humor, wenn politischer Humor, dann bitte, dass jede Seite mal was abbekommt. Links wie rechts.
Also da bekommen, glaube ich, viele, es ist einfach, also so politisch ist sie ist einfach sehr witzig. Ich glaube, man dürfte das jetzt auch nicht so hoch, sonst gibt es wirklich noch irgendeinen 60-jährigen Redakteur beim NDR, der gerade jetzt schon wieder nervös wird, weil er das hört, weil er denkt, oh Gott, unser guter, alter, lieber Sender, wir wollen doch lieber Ina Müller mit dem Träger über dem Deich fahren sehen, wir können doch sowas hier nicht machen. Ganz liebe Grüße an Ina Müller, die wird jeden Abend vertreten
und an alle Trecker,
auf der Bühne.
An alle Trecker, ja. Auch liebe Grüße, weil man weiß ja nie, wenn man sich mit Treckern verscherzt, dann kann
ich
man...
Ich sing doch ein Duett mit Ina Müller auf meiner Platte und das ist doch so, dass ich, Ina Müller kann ich mit auf Tour. Deswegen hole ich jeden Abend eine Person aus dem Publikum, die Inas Part übernimmt. Das klappt ganz gut.
Ich habe übrigens Hate-Mail bekommen, Olli, weil du gesagt hast, dass Ulm eine scheiß Stadt ist. Leute haben sich bei mir beschwert und haben ihr Herz ausgeschüttet, weil sie gesagt haben, Ulm ist so wunderschön. Ich soll dich mal darauf hinweisen, dass du in den falschen Ecken warst von Ulm.
Ja, aber ich war auch wirklich in den falschen Ecken. Das Hotel, also es war eine fiese Ecke da und ich weiß, die Altstadt ist schön. Die Altstadt von Ulm, wunderschön.
Herrlich.
Herrlich. Eine kurze Frage, bevor wir deine ganzen Themen abarbeiten. Ich würde dich eine Sache mal fragen. Warum gibt es bei Bäcker große Bisee? Kennst du noch Bisee?
Weißt
du,
ja, was Bisee ist? Bisee weiß ich.
Aber wer kauft sich so einen großen Bisee? Das ist ja nur Eiweiß und Zucker, um den zu essen. Ich kenne das so für so einen Kuchen, aber es gibt ja oft beim Bäcker in der Auslage so große Stücken Bisee. Wer isst Bisee?
Ich glaube, Omas. Glaube ich zum einen. Und ich glaube, man nimmt es auch als Zutat für so leckere Süßigkeiten und Nachtische wie Eton Mess. Das hat Sally mal gemacht, hier von Sallys Welt. Die hat bei mir gekocht und da hat sie so Baiser gecrunched, gecrumbled und dann das gemischt mit irgendeiner Creme und dann Früchte drauf. Und dafür braucht man Baiser. Und ich finde, das Blöde am Baiser, wenn man ihn mal braucht, man muss ihn ja selber machen, man hat dann Eigelb über. Und das, wenn man das nicht machen möchte, geht man zum Bäcker und kauft sich das. Ganz einfach.
Aber diese großen, also das sieht nicht so aus, als wenn die dafür gesagt, also ich weiß, dass man so kleine Baiser, um was zu füllen oder für einen Kuchen unten, aber da gibt es ja diese großen Baiser-Dinger. Das habe ich, und wahrscheinlich kann man die zerschlagen.
Ja, man zerschlägt die und vermischt die da mit einer Creme und macht da Früchte drüber und ein bisschen Schokolade, okay. Und dann ist es Eton Mess. Legendärer Nachtisch. Eton Mess. Aber ich glaube, auch was Deutsches. Ich finde sowieso deutsche Backwaren, gerade bei so deutschen Bäckern, wo man auch Christian Lindner in der Schlange trifft, da ist ohnehin länger nicht mehr geupdatet worden. Also ich finde es immer toll, wenn so deutsche Konditoreien, die mal was Neues wagen in der Patisserie und so, und nicht immer nur diese ganzen so Amerikaner, wo das Verrückteste ist, dass man irgendwie eine Hälfte ist Schokoglasur und die andere Hälfte ist Zuckerguss oder so. Wenn das Verrückteste ist, oder Amerikaner, wo man auch nicht genau weiß, wie lange liegen die da eigentlich schon. Oder Victoria, richtig, diese kleinen mit Zucker überzogenen Arschlöcher, wo man so reinbeißt und man denkt, man trinkt direkt aus der Fritteuse, weil es so
wahnsinnig ist. Aber ein Hanseaten, weißt du, was ein Hanseat ist?
Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis.
Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Da gab es lange Diskussionen über Amerikaner, über Hanseaten. Da haben sich die Hörer und Hörerinnen eingeschaltet. Das war ein Politikum bei uns in der Sendung.
Für uns alle Backstücke sind für uns alle gleich. Es gibt keine Unterschiede. Wir machen keine Unterschiede. Ist mal ruhig dein Dumpling, weil wo wir gerade bei regionalen Themen sind. Ich habe ein schönes Thema. Und da sag mal kurz, ob ich das schon mal besprochen habe, weil... Ich war in Bremen, ich habe letzte Woche diese Woche am Mittwoch erzählt von der Werder-Party und von meiner Zeit in Bremen und viel Regionalliebe mal wieder hier über den, viel lokale Liebe in unserem überregionalen Podcast für Bremen rausgehauen. Und mir ist was aufgefallen, was uns, meine Heimatstadt mit deiner Heimatstadt verbindet und was noch viele andere Städte in Deutschland als Kuriosum haben und wo keiner genau weiß, was es ist. Und zwar, dass auf den Straßenschildern in Bremen und auch in Hamburg, das sind die beiden prominentesten Städte, bei denen das so ist, das Zentrum immer mit C geschrieben wird.
Richtig.
Wenn man nach Hamburg in die Innenstadt fährt, auf allen Straßenschildern in Hamburg fährt man nach Hamburg Zentrum. Es ist immer mit C geschrieben. Das ist ein Wort, was sonst nie so benutzt wird. Auch in Bremen ist das Zentrum in der ganzen Stadt im Umland ausgeschildert mit C. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, woher das kommt. Und es ist tatsächlich so, dass keiner genau weiß, warum das so ist und wer das entschieden hat. Da ist irgendwann mal in irgendeinem Amt ein Schalter umgelegt worden und es wurde nie wieder in Frage gestellt. Seit 1901 ist das nicht mehr die offizielle Schreibweise. Es gibt nicht mal zwei erlaubte Schreibweisen. Seit 1901, also seit 123 Jahren, schreibt niemand mehr Zentrum mit C, sondern das war schon 1901 auch nur eine Variante. Man konnte Zentrum mit C schreiben, aber eigentlich mit Z. Das wurde abgeschafft, seitdem schreibt man es mit Z. Dann gibt es die Geschichte, die Legende, die schon mehrfach auch von so in so kuriosen Artikeln in der Zeit, habe ich es mal gelesen, im Spiegel, in der Recherche, dass irgendeiner nach dem Krieg mal entschieden habe, dass man jetzt Zentrum mit C schreibt, weil man es einfacher findet, wenn man aus internationalen Zusammenhängen kommt. Wenn man kein Deutsch spricht, dann weiß man, Zentrum mit C ist ähnlich wie Center, das ist der Stadt, die Stadtmitte. Aber auch das stimmt nicht. Dann gibt also es keine Belege gehört, dafür.
Ich hatte das mal vor langer Zeit und ich glaube, ich habe das mal gehört, dass das in Bremen und Hamburg wirklich auch an der Seefahrerei beziehungsweise den Hafenstädten liegen sollte.
Es ist leider zentral. Nicht so. Es ist leider nicht so, weil zum Beispiel in der Stadt Kaiserslautern gibt es das auch. Da ist das Zentrum auch mit C geschrieben. Ebenso
ja, aber auch da, die können auch alle nicht schreiben, das macht einer verbieten. Sorry, Kaiserslautern,
was erwartest du da? In Würzburg, in Franken, ist beides auf den Straßenschildern, also sowohl das C als auch das Z. Und in Nürnberg gab es vor gar nicht so langer Zeit eine große Schilderrevolution. Da wurde das C abgeschafft und durch das Z ersetzt. Und zwar mit der Begründung, dass es ja eigentlich, also gar nicht, das heißt ja gar nicht Zentrum mit C, sondern mit Z. Da hat also einer mal nachgefragt im Amt, warum das eigentlich so geschrieben wird. In Bremen und in Hamburg ist es, glaube ich, wird es nicht geändert, aber einige steht. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wo ist das noch so? Ich habe rausgefunden, Kaiserslautern, Würzburg, Nürnberg und Bremen und Hamburg, das ist ganz safe, dass es so ist. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob es in Bremerhaven auch schon so ist. Also ob es in Bremerhaven nicht vielleicht anders ist.
Ich bin mir sicher, bis zur nächsten Sendung wird es da nochmal von einem Hörer oder Hörerin nochmal eine richtig Aufarbeitung geben zu dem Thema.
Aber es
ich finde das interessant. Ich glaube, du bist da auf dem Irrweg. Ich glaube, es gibt dafür eine Begründung.
Es gibt mehrere Begründungen, die sich aber gegenseitig widersprechen. Was ich auf jeden Fall sicher sagen kann, ist, dass niemand es offiziell so schreibt. Das ist eine Entscheidung von irgendjemandem. Aber in der Stadt, wenn man mal nachfragt, gibt es dafür keine Erklärungen. Das kann sein, dass die Leute diesmal entschieden haben in großen Konferenzen und wo dann der Bürgermeister das beschließen musste, dass die inzwischen alle nicht mehr leben, dass sie nicht mehr ansprechbar sind, dass die nicht teilnehmen an betriebsinterner Verwaltungs-E-Mail, dass die einfach zu alt sind und dass es einfach seitdem so ist und niemand es mehr hinterfragt. In Nürnberg hat man es mal aktualisiert, aber in anderen Städten, man weiß es nicht genau. Es haben mehrere Journalisten versucht rauszufinden und beim Amt anzufragen. Es ist nicht klar. Achtet mal drauf und wenn ihr andere Städte noch habt, es würde mich sehr interessieren und wenn es noch eine plausiblere Erklärung gibt, würde mich das auch sehr interessieren. Der Podcast ist ja auch so ein bisschen so ein Forschungsauftrag.
Vielleicht werden wir doch noch irgendwie nächste Woche da die Lösung finden. Ich bin mir sicher, es gibt eine Begründung, die hängt mit der internationalen Geschichte unserer großen Städte zusammen.
Ja.
Irgendwie sowas.
Kann sein.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte auch noch ein ganz kurzes Thema, was mich immer noch beschäftigt ist. Ist dir mal aufgefallen, dass du der deutsche Volkssport, jetzt wo du wieder Fußball interessiert bist, wo du bei Werder Bremen warst, wo du siehst, dass der Volkssport Fußball, der Nummer 1 Sport in Deutschland, nicht mehr zu gucken ist, ohne dass du mindestens 2 Abos haben musst von 2 großen Streaming-Anbietern. Während du NFL sonntags umsonst gucken kannst. Und wir haben das ja schon öfter gehabt. Ich habe meine Antipathie gegen diese NFL-Bombardements von RTL irgendwie hier öfter schon gesagt. Ich finde es anstrengend. Ich finde es merkwürdig. Ich finde auch diese ganzen Ficker, die mir erzählen wollen, ey, das ist Schach. Das ist Schach mit Menschen. Das ist voll der intelligente Sport. Ja. Ich finde den Flow von diesem Sport scheiße, Mann. Die sollen mich in Ruhe lassen. Und wie peinlich ist ein Sport, bei dem kurz nach dem Sieg sofort Taylor Swift eingeblendet wird. Jeder, die ganz ehrlich, 80% der Leute, die das jetzt gucken, gucken es nur wegen Taylor Swift. Der Sport ist scheiße, der ist überbewertet seit vielen Jahren, weil die Amis alles aufblasen und alles wichtig machen. Manchmal ist es total geil und manchmal lässt man sich mitreißen, auch bei NFL. Dann fliegt der Usher irgendwie mit dem Helikopter einmal übers Stadion und wird abgeseilt und dann kommt der noch und Post Malone singt noch die Nationalhymne und alle weinen und das ist tief in deren Kultur verankert, aber das ist tief in deren Kultur verankert. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht hier auch Leute toll finden dürfen, aber ich kenne nur so Olli Pocher Leute, die da hinfliegen. Oliver Pocher, Und so Typen, die mit einer abgeschnittenen Jeans irgendwie in München hier auf dieser Scheißwiese sagen, ich muss jetzt nach Hause, NFL fängt an. So Typen mit gefärbten blonden Haaren, Arschlöcher, mit tiefer gelegten Autos, die finden sowas geil. Und sowas wird hier gerade breit gemacht. Und ich bin da echt gegen. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Und jetzt für alle, die mir jetzt wieder schreiben wollen, das hier ist immer noch ein Podcast, wo sich zwei Leute unterhalten. Heult nicht rum wegen Ulm oder NFL. Ihr könnt auch, ihr labert auch mit Freunden, was ihr scheiße findet. Ihr hört uns einfach dabei zu, was wir scheiße finden. Ich kann das nicht immer ab, diese ganzen Mails, auch diese Lehrer-Mails von Leuten. Jetzt habe ich auch einen Rundumschlag gemacht. Ja, unser Beruf ist ja wichtig. Ich weiß, dass euer Beruf wichtig ist. Mann, wir haben auch Respekt eigentlich für euren Beruf. Aber wir labern halt hier viel gerne mal über Sachen. Das macht diesen Podcast aus. Und ich bin nach 11, 12 Jahren auch manchmal zu müde, Leuten zu erklären, dass man hier seine Meinung sagt und dass es nicht eure Meinung sein soll. Und ihr könnt gerne zuhören. Entschuldigung, ich bin jetzt auch, also liegt mir so auf dem Herzen. Weil es ist so viel Scheiß Nachrichten von Leuten. Das ist nicht in Ordnung, was du letzte Woche gesagt hast. Dann hör es einfach nicht, Digga. Also ernsthaft. Egal. Und ich NFL ist scheiße gerade.
Ich finde es, sorry, ich bin wirklich auf der Seite unserer Hörerinnen und Hörer. Und mir, Leute, mir geht's auch so, seit Olli auf 1 ist, abgehoben. Abgehoben. Was glaubt ihr, wer er ist? Nur weil er auf 1 ist?
Ich habe schon wieder vergessen, dass ich auf 1 bin. Jetzt, du fieser Sack, ich denke da auch gar nicht drüber nach.
Ey, aber es ist wirklich so, die große Challenge ist, es gibt irgendwann einen Shift, und das ist gar nicht so einfach zu justieren, dass du nicht mehr der kleine Pinscher bist, der kleine Indie-Molch, sondern da kommen andere Indie-Molche von unten nach und dann bist du irgendwann der arrivierte Mainstream-Fuzzi und man ist aber immer noch in dieser komischen, ich will hier raus aus der Scheiße-Haltung und will irgendwie, aber irgendwann muss man Sachen durchgehen lassen und das ist gar nicht so einfach, das neu einzustellen.
Aber du hast vollkommen recht. Ich habe auch gestern eine halbe Flasche Whisky getrunken und bin dementsprechend heute noch in der Verfassung, ordentlich nochmal einen loszulassen.
Nein, aber in der Sache hast du völlig recht, aber denk mal an die Schlagzeilen jetzt. Nummer 1 Star Olli Schulz. Redet NFL schlecht. Weil, warum?
Was hast du? Das ist, und weißt du was, das ist eine der Gründe, warum hier im Podcast teilweise auch ich so denke, oh, okay, weil dann ist wieder die, für eine Woche, die schlechten, diese Tag 24, lässt sich aus, oder der Kölner Express, das war doch auch mal eine seriöse Zeitung. Schulz und Böhmermann, der Kölner Domusberg. Also mal ganz ehrlich, was für debile Leute sitzen da, dass sie das hier rausnehmen als Schlagzeile.
Ja, es klickt aber ganz gut. Also, es klickt ganz gut. Ich habe schon überlegt, weil es gibt eine neue Strategie, Olli. Wenn wir, PR-mäßig in die Enge geraten. Das passiert mir ja auch regelmäßig und dir wird es sicherlich auch ab und zu mal passiert sein, dass man mal was sagt und dann gibt's Ärger und so. Dann gibt's einen neuen Track. Und zwar, was wir mal vielleicht zusammen machen, wir gehen zu Hotel Matze, dann ist es immer in Schwarz-Weiß aufgenommen und lassen wir mal unsere
Sachen klar
und auch unsere Verletzlichkeit und was wir in unserer Vergangenheit auch, wie wir gelitten haben, also emotional. Dass, wenn man auf der sachlichen Ebene, wenn man angegriffen wird, weil man Scheiße gebaut hat oder weil Leute auch Kampagne fahren oder sowas, wenn man da keinen Bock hat, gegenzuarbeiten, dann muss man auf die emotionale Schiene gehen. Und dafür ist, glaube ich, Hotel Matze eigentlich als Podcast da, dass man da in Schwarz-Weiß gefilmt wird und traurig am Mikrofon vorbeiguckt und sagen muss, dass man mal irgendwie einen unverheilten Bruch hatte am linken Arm und seitdem hat man Schwierigkeiten beim Denken und dann die Woche mit dem Gips alleine rumgelegen habe im Krankenhaus, da habe ich mich so alleine gefühlt und das habe ich, denke ich, oft immer noch manchmal dran und dann kommt dann legt man Hotel Matze dann immer so Musik drunter und das wird dann bei Instagram ganz oft geteilt und dann sagen alle, Mensch, ja, Jan Olli, sie mögen Arschlöcher sein, sie mögen viel Fehler gemacht haben,
aber keiner
sie
sind am kennt Ende die Geschichte von den beiden und so.
Ja, genau. Aber keiner weiß, was sie. Die haben Scheiße gefressen. Klar, er hat was gegen die NFL und auch Jan ist ein Hurensohn und so. Aber du weißt ja nicht, woher es kommt. Es kommt aus einer ganz. Und Matze hat es wieder aus ihnen rausgekitzelt. Und wenn man das nicht richtig rauskitzelt, dann muss man noch Musik drunter machen. Das ist traurig.
Ja, aber das ist traurig. Was mich so manchmal nervt, ist, dass wir nach 11 oder wir sind im 12. Jahr, im 13. Jahr.
Wir sind noch nicht im 13. Jahr.
Doch, wir haben 2012 angefangen, das ist 2024, wir haben 2012 angefangen, Mann.
Klingt wie einer von 9 Live. Wir haben 2012 ein Tier mit 4 Buchstaben, was Uhu macht.
Ey, ich hab auch, sorry, das ist wahrscheinlich der Whisky von gestern Abend noch und der Erfolg, den mir zu Kopf gestiegen ist.
Oder beides.
Tut mir leid. Es tut mir beides. Schreib bestimmt wieder peinlich, ey, dieser Typ. Wir machen ein bisschen Musik ganz kurz, machen eine kleine Pause. Ich muss nämlich von den Dumplings mal ganz kurz die Schüssel besuchen. Also hier, wir machen jetzt Musik. Oh Gott. Ich pack Noso mit I Feel You auf die Liste. Oh. N-O-S-O. Und Semia, schmerzhafte Euphorie. Hat mir jemand zugeschickt. Fand ich gut. Semia mit schmerzhafte Euphorie. Und Noso oder Naso habe ich mir hier aufgeschrieben. Soll beides bitte auf die Liste. Und Freue ich mich sehr, wenn ihr euch das anhört. Und von Olivia Dean. Ey, kennst du Olivia Dean?
Nee, sagt mir nichts. Klingt aber wie jemand, der bei RuPaul's Drag Race in unter die ersten fünf gekommen ist.
Ja, klingt so, ist aber nicht so. Und sie hat, oh, warte mal, wie komme ich jetzt an den Song von Olivia Dean?
Ist nicht bei Spotify, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Müssen wir wieder Fäden ziehen hinter den Kulissen, dass Spotify da mal in die Verhandlungen geht.
Manchmal hasse ich die Maske von Spotify.
Das hässliche Gesicht von Spotify. Ich hasse Spotify nie, ich finde Spotify immer gut.
Ich gebe was in die Suchliste ein und er sucht es nicht. Er sucht es jetzt gerade nicht. Er sucht es nicht für mich und ich verstehe das manchmal nicht.
Verdammt nochmal.
Irgendwie bleibt hier gerade was.
Ist denn das, warte mal, da müssen wir vielleicht, wenn man auf eins ein Album, dann kriegt man so eine extra Spotify-Version mit einer goldenen Oberfläche, wo man ganz einfach alles immer findet. Weißt du, hast du den Schlüssel noch nicht bekommen? Michael und Daniel haben noch nicht Bescheid gesagt?
Wir packen The Hardest Part von Olivia Dean auf die Liste. Ich weiß nicht, ob es der Song ist, aber es gibt einen Song, da singt sie singt so cool, ne? Das ist so geil. Und dann hört man im Hintergrund, weil sie gerade so einen Mega-Take gesungen hat, wie der Produzent oder irgendjemand im Studio macht so, oh! Und das haben die drin gelassen. Und du hörst es ganz leise und es ist so cool. Und sie macht so, oh! Der Typ macht so, oh! Und du hörst so richtig, wie der sich so freut, weil sie gerade so einen Mega-Take gesungen hat, kriegst du voll Gänsehaut. Ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt der Song war oder ein anderer, aber ich packe mal The Hardest Part, also nicht mit featuring Liam Bridges, sondern die normale Version auf die Liste. Ansonsten hört euch Olivia Dean an, die macht tolle Musik, ey, mega. Aber ich finde diese kleine Stelle, das ist so cool, das liebe ich an Musik. Jemand, der Produzent sagt so, oh, und die lassen das drin und das ist einfach, das macht Musik aus, das ist magisch. Die beiden Songs für euch.
Ich packe auf die Liste, weil sie am Freitag in der Sendung waren, von The Last Dinner Party, zwei Songs, einmal Sinner und dann noch den Song, den sie bei uns gespielt haben, Nothing Matters. Und das war ganz toll.
Hab ich die letzte Woche auf die Liste gepackt, Nothing Matters?
Aber dann hast du es Sinner, oder?
Egal.
Also wenn es schon drauf ist, dann ist schon drauf und wenn nicht, dann nicht. Aber ich fand's total lustig, weil wir versuchen ja immer, es ist immer live und wir versuchen immer trotzdem noch irgendwie was dazu zu machen bei der Live-Performance, damit der Song schon live klingt und noch was zusätzlich zu der Albumversion, weil sonst bringt's ja nicht einen Song zu machen, wenn das nicht irgendwie ein bisschen anders ist. Und das war echt krass, wie lange die da dran gesessen haben. Super krasse, super Perfektionisten. Kam von der Bühne runter, sahen ganz anders aus als auf der Bühne, also wirklich komplett geil durchgeplant, fand ich richtig gut und die waren wirklich super organisiert. Und dann einfach noch, einfach weil wir...
Und sind einfach mal alle so 22 ungefähr.
Ja, alle 22. Ne? Also krass. Und dann möchte ich noch einen dritten Song auf die Liste packen, wenn die anderen beiden schon drauf sind, super, ansonsten ist mein einziger und zwar einfach, um ihm zu zeigen, hey, es geht, dabei sein ist alles, einfach von Luciano, das Lied Bamba, das ist ein kleines Indie-Ding, hat nur 183 Millionen Streams. bei Spotify.
Aber der Luciano ist ein guter Typ.
Ist ein guter Mann und er hat viele Fans, die gerne Fahrrad fahren in Köln. Also das ist finde ich einfach als kleines Zeichen. Vielleicht klappt's nächstes Mal.
Genau, Leute, ich bin gerade auf Tour. Ich bin hier im Ausnahmezustand. Ich sitze in einem Hotel, weil wir letzte Nacht alle separiert wurden in unserem Nightliner. Ich habe eine Flasche Whisky gestern getrunken. Ja, jetzt sagen wieder alle, der ist ja betrunken. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe nur jetzt die Dumplings gegessen, atme mal kurz durch, habe einen Blick hier auf ein Riesenrad, spiele heute Abend in München und wir machen kurz Pause und reden dann noch über deine heißen Themen, Jan. Du hast bestimmt
ein bisschen was auf dem Zettel. Das machen wir gleich. Oder? Wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig. Schönen Sonntag, Leute. It's Spotify Time.
Supernasen-Podcast mit
Jan Böhmermann
und Olli Schulka. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind
Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo Podcast-Fans, ich bin
Olli Schulz
und ich bin
Jan Böhmermann.
Zusammen sind wir die
Supernasen.
Versteht nicht jeder.
Nein.
Das ist einer der wenigen Podcasts, die für Intellektuelle gemacht werden.
Deshalb läuft er auch bei
Spotify.
Die Supernasen mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Immer zuerst auf Spotify, Spotify, Spotify.
Ja, zwei Nasen tanken super, kann man schon so sagen. Wir waren da, bevor Mike Krüger und Thomas Gottschalk da waren, muss man leider sagen.
Ist ja, so. Im Podcast-Bereich auf alle Fälle, ja. Das muss man wirklich mal sagen. Ne?
Aber ich gönn's
ihnen. Und auch mit den ich gönn's mir und denen auch, vor allem die Supernasen, das Remake. Also wenn du angefragt würden würdest, wärst du lieber Mike oder lieber Thomas? Also ja ganz klar, dass du Thomas bist und ich Mike nach unten. Also wenn wir das,
also wenn wir das, also das wäre eigentlich wäre das Äquivalent, ja. Aber ehrlich gesagt, ich wäre nicht so gerne keiner von beiden eigentlich.
Ich muss auch sagen, ich finde es erstaunlich, wie scheiße diese Filme. Ich meine, ich glaube, das wissen die auch inzwischen selber, wie scheiße diese Supernasen-Filme sind. Und man dachte damals, das ist echt witzig. Der einzige, nee, auch Piratensender Powerplay. Ich habe das oder die Einsteiger oder so. Ist so mittelgut inzwischen noch. Aber ich fand auch deutsche Komödien noch nie gut.
Ich finde es aber, beruhigend, dass es so als Alterswerk dann ausreicht, so 3-4 Mini-Konzepte im Kopf zu haben, mit denen man so seine Medienkarriere ausklingen lässt, dass man sich da gar nicht mehr so groß was einfallen lassen muss, sondern Tommy ist halt, wie du eben gerade schon sagtest in der Pause, Tommy trifft halt Stars in Hollywood und Mike erzählt, dass seine Songs die besten sind. Und reicht doch. Kohlemäßig, glaube ich, müssen sich keine Sorgen mehr machen, jetzt mit dem Podcast sowieso nicht. Und das ist irgendwie beruhigend. Man muss nicht zwangsläufig verbittert irgendwo reich in einer Villa sitzen. Man kann sich so ein kleines Mini-Medienkonzept, irgendwas so.
Man kann auch verbittert einfach einen Podcast aufnehmen und erzählen, wie es früher war. Und dass man heute nicht mehr verstanden wird und dass man nicht mehr sagen darf, was man eigentlich denkt und dass das alles schwierig geworden ist. Aber trotzdem mit seinem weiße alte Männer-Song doch über die Millionen gekommen ist und das alles geknackt hat, weil irgendwie scheint es ja doch richtig zu sein, was wir hier so machen.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Kontext. Aber ich weiß, würde auch gar nicht richtig bösartig schlecht über die beiden reden. Sind halt Teile unserer Fernsehsozialisierung.
Ja, ich finde, wenn man das, also Kultur ist Evolution und alles, was danach kommt, stellt sich immer auf die Schultern derer, die vorher da waren. Das Blöde ist dass das oft diejenigen, auf deren Schultern man steht, nicht verstehen. Also man selber denkt so, danke, dass ich hier stehen darf. Das nur deswegen, weil es 1000 Einflüsse gibt in meiner Medienarbeit und 1000 Leute, die ich richtig gut finde. Und wenn die Leute dann älter werden, dann begreifen sie das nicht, dass man das gar nicht macht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie quasi vorher schon einen Weg gegangen sind. Also ohne, jetzt mal wirklich mal, es ist ein Sugar Talk, ohne Thomas Gottschalks progressive Radioarbeit in den 80er und späten 70er Jahren, ohne die großen Schritte, die der in der Fernsehunterhaltung gemacht hätte, wäre sowas nicht möglich gewesen wie Harpe Kerkeling. Und ohne Harpe Kerkeling hätte ich es sehr viel schwieriger gehabt mit meinen ersten Sachen. Also ohne Harald Schmidt, da wäre das gar nicht möglich. Ist wirklich so, ist echt so.
Ja, und das ist nun mal auch so, dass wahrscheinlich in 20 Jahren man selber, ich glaube, dann bin ich nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber du auch in tragischen Situationen feststellen musst, vielleicht will ich, scheiße, jetzt bin ich 60 oder über 60 und jetzt gibt's junge Leute, die dir den Schneid abkaufen wollen und sagen, der Böhmermann, guck mal so. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Lauf der Dinge. Ich glaube, wichtig ist es aber im gewissen Punkt, dann nicht mehr zu denken, man ist noch der Relevanteste. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man viele Jahre sehr, sehr relevant war, sondern akzeptieren, jetzt werden die Schritte ein bisschen kleiner, die ich hier gehe im Medienbereich und langsam gehe ich so raus aus dieser Welt. Das wird auch noch interessant bei dir, Jan, zu sehen,
wie
du diesen Weg gehen wirst.
Seit 4-5 Jahren, also seit so die ersten Harald-Schmidt-Interviews, diese Verbitterten aufgetaucht sind, ist in meinem engsten privaten Umfeld das regelmäßig Gesprächsthema und auch bei mir im Kopf, wie schafft man das zu verhindern, dass man so wird? So, dass man einfach so, dass man sich das selber kaputt macht, weil man denkt, dass man muss das jetzt sagen, aber man macht ja im Grunde genommen seinen eigenen Mythos kaputt. Vielleicht ist es auch Konzept, aber das ist gar nicht so einfach, glaube ich, weil man sich da sehr dran gewöhnt und ich glaube auch zu behaupten, ich könnte jederzeit aufhören oder so. Selbst du bin ich nicht mehr in der Öffentlichkeit, das denkt man immer so gerne, aber wenn man nicht mehr in der Öffentlichkeit ist, dann weißt du auch, was man für Energien entwickelt und wie ungut das dann auch die Leute um einen herum finden, wenn man 3 Wochen lang weg ist von der Bühne, wie man dann auch andere Leute nervt, weißt du? Das ist auch richtig, nicht zu unterschätzen. Klar. Ist es nicht bei dir auch so, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel und mir vornehme, 6 Wochen lang nicht das Handy anzumachen, keine Scheiße in die Welt zu blasen, stehe ich in der Küche und koche Gerichte, Alter, dass Otto Lengi vorbeiguckt und um zu wissen, wie das geht, weißt du, geht irgendwo
anders
hin.
Wenn der Schalter sich mal wirklich umlegt, so im Urlaub zum Beispiel, so im Familienurlaub und du dann wirklich, jetzt lese ich das Buch, jetzt mache ich das hier, Buchlesen vergiss schon mal, im Urlaub Buchlesen klappt eh nie. Wenn Kinder im Spiel sind, kannst du kein Buch lesen. Also die Eltern, die mit Kindern im Urlaub sind und ihre Bücher lesen, bewundere ich sehr. Aber dann bist du halt mit anderen Sachen beschäftigt, dann fängst du auf einmal an, dich mit dem, wir waren im Campen, so mit dem Wagen dich auseinanderzusetzen und deinen ganzen Fokus auf Camper zu legen. Absolut auf Wohnwagen. Kann man eine private Geschichte zu sagen, vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal mir so einen Wohnwagen gemietet. Und dann habe ich wirklich aber auch überall geguckt, die verschiedenen Größen, was es gibt, was das kostet, was überhaupt, habe ich überlegt, erst mir selber so einen Wohnwagen zu kaufen, weil ich das toll finde. Habe mich richtig informiert, habe Beratungsgespräche am Telefon geführt mit Leuten, die mir erzählt haben, welcher Vorteil Wohnmobil zum Wohnwagen hat und so weiter und so fort. Und ich finde das auch geil. Und vielleicht vielleicht ist das auch ganz gut, wenn wir irgendwann wechseln von der Kamera und dann mal anfangen, ein normales Leben zu führen.
Na, aber ich glaube, wir würden, es ist wahnsinnig schwer, weil du dann diesen Wahnsinn, der ja dafür gemacht ist eigentlich, dass man ihn auf der Bühne auslebt, wenn der nur im Privatleben dann passiert, ich schwöre dir, wir gehen allen mega auf die Nerven. Ja, das wird super anstrengend für unser Umfeld. Und dann fängt man an, irgendwelche weirden Buchprojekte, wenn ich das schaffe, in so eine Werkarbeit zu kommen, wenn der Zirkus so irgendwann mal vorbei ist, dass ich einfach mal alle 5 Jahre ein nerviges Buch rausbringe oder sowas. Das würde, glaube ich, gehen. So, aber auch nicht kein Sachbuch mit so steilen Thesen, wo alle die Augen verdrehen und dann sagen, jetzt ist er abgedreht, jetzt ist er komplett linksextrem oder komplett rechtsextrem, sondern irgend sowas Nettes. So, wer macht denn was? Wer ist für dich, würdest du sagen, Vorbild? Wer hat das ganz gut hinbekommen? Also ich denke zum Beispiel,
das Altwerden und einem weiterhin noch
ja, trotzdem am Ball irgendwie
zu bleiben und
ist ja unser,
runterzufahren.
Ja, ist ja auch unser Job. Das muss man auch mal sagen. Man kann den halt leider auch ewig machen.
Wer kriegt das gut hin? Weißt du, wer sowas gut hinkriegt? Mhm. Tatsächlich deine Kollegin Anke Engelke, die immer mir in ernsten Rollen spielt. Die kriegt, ich finde zum Beispiel, die hat das mega hingekriegt, über ihre Karriere so zu machen, dass sie eine Zeit lang omnipräsent war. Das war so in den Nullerjahren mit diesen. Und inzwischen spielt sie ab und zu mal einer richtig guten Serie oder einem guten Film mit. Finde ich immer brilliert, immer spielt, immer richtig gut. Geht niemanden auf die Nerven, macht keine aufdringliche Werbung. Ich glaube, die LOL-Sache hatte sie irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, sag ich aus der Ferne. Aber ich finde zum Beispiel, die macht das sehr bewundernswert, ihre ganze Karriere.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich Habe Kerkeling sagen soll. Ich finde es zumindest gut, dass er einfach sich nicht scheißt und dass er einfach abhaut und irgendwie privat lebt und ab und zu mal rauskommt mit einem politischen Interview, wenn er irgendwie eigentlich Promo machen soll für seine neue Club Las Piranhas-Serie, habe ich dann gedacht, haben sie bestimmt von RTL gesagt, Habe, mach mal Promo, und Habe hat aber keinen Bock auf Promo, sondern einfach gesagt, ihr findet Nazi-Scheiße. Und ich dann so, auch mega geil. Da muss ich nur sagen, einschränkend, ich kann seine Liebe zum Schlager verstehen, ich weiß nicht, ob man das
aber das ist mir Geschmackssache, Jan, und ich glaube, haben wir auch schon in Spandex-Hosen durchs Bild da in Musicals rumhüpfen sehen. Und da gibt's auch viele, die jetzt sagen können, ich verstehe seine Liebe zu Musicals nicht. Also ich glaube, das ist mir eine eigene Befindlichkeit zwischen
er kommt aus einer Schlagerwelt und er embraced es sehr und läuft da sehr rein. Es ist irgendwie, man hört dem Song, ich habe letztens auf einer Zugfahrt alles mal angehört, man hört den Produktionen schon die Liebe an, die er dafür empfindet, aber ich fühl's einfach nicht, sag ich mal so. Aber finde ich auch prinzipiell immer noch ganz geil.
Was mich bei Habe Kerkeling nach all den Jahren immer noch verrückt macht, ist, dass der nur 4 oder 5 Jahre älter ist als ich. Aber der damals mein absolutes Vorbild war. Ja. Aber das Vorbild, also mein Held. Und der einfach mit 18 im ersten eine Sendung hatte, wo er Honeyline diese Rollen gespielt hat, ja. Und der war da einfach 18 Jahre alt. Wenn man dem vielleicht eine Sache nicht vorwerfen kann, ist, dass der einfach sehr früh, der hatte schon mit 30 im NDR eine Best-of-Sendung, die habe ich damals aufgenommen.
Eine Best-of-Sendung mit 30,
ja,
Alter.
Ja, der war noch nicht mal 30. Da wurde der irgendwo eingeladen. Das war mein Leben bis jetzt. Die habe ich noch irgendwo auf VHS.
Geil.
Und da wurden seine besten Ausschnitte. Und da war der noch nicht mal, glaube ich, 30 oder so. Ja. Das ist also bei dem, der hat die Karriere, diese Fernsehkarriere so früh gestartet, dass man auch irgendwann alles gemacht hat. Und der hat vielleicht schon ein bisschen zu früh alles gemacht. Und jetzt kommt er wahrscheinlich irgendwann nochmal mit dem Horst Schlemmer wieder.
Er hat ja zum Beispiel dieses Jakobsweg-Ding, dieses Buch, also diese Selbstöffnung und danach auch nochmal das Autobiografische. Das war schon auch schlau und ich glaube, dass er dann am Ende gedacht hat, ja, neben der ganzen Arbeit möchte ich mal, dass die Leute wissen, wer ich bin. Das finde ich irgendwie auch eine schöne Idee. Und das ist bei Habe Kerkeling so, ich war Praktikant bei Radio Bremen 1996. Oder was, 97, also wirklich praktisch, ich habe da immer davon geträumt, eines Tages mal bei Radio Bremen oder bei Buten und Binnen, das ist hier unsere Lokalsendung, die ich als Kind immer geguckt habe. Ich habe jeden Tag Buten und Binnen geguckt, mit Wolfgang Lintl, Hans Jessen, der jetzt hier bei Thilo Jung da an diesem Ding mitmacht, also wirklich für mich absolute Stars. Und das Allergrößte war dann, und das war auch, merkte man auch bei Radio Bremen, es gab noch eine kleine Radio Bremen Unterhaltungsabteilung. Radio Bremen ist ja der kleinste der neuen ARD-Sender, und die haben eigentlich die geilsten Sachen gemacht. Rudi Carrell, und Habe Kerkeling sind alles Radio Bremen Produktionen.
Absolut die geilsten Sachen, finde ich auch.
Und Habe Kerkeling war der letzte Riesenstar. Loriot hat noch so seine runden Geburtstage gemacht, aber Habe Kerkeling war gerade zu RTL gegangen, da bin ich da Praktikant gewesen. Und das war so ein Star, dass selbst die legendäre Redakteurin von Radio Bremen, die Habe Kerkeling betreut hat, Birgit Reckmeier, von der alle immer behaupten um sie herum, dass sie eigentlich diejenige ist, die Habe zu dem gemacht hat, was er ist. Also so nach dem Motto, Habe, du bist ein frecher Typ, geh mal dahin zu den Bambis, mach mal eine lustige Umfrage und mach das mal. Und das war Birgit Reckmeier. mehr. Und die habe ich dreimal auf dem Flur gesehen. Und ich habe da so eine Ehrfurcht, allein vor der Redakteurin von Harpe Kerkeling, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was das für ein Riesending war, da überhaupt, also was Harpe Kerkeling in den 90er Jahren für eine riesen Nummer war. Ein Riesenstar, ein absoluter Riesenstar. Alle kannten den, ja. Alle.
Das gibt's zum Glück so nicht mehr, diese zum Verkultung Glück. Und diese Riesen. Nee, ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich kenne, also das ist ja nun mal so, wie hält sich das ab, nicht irgendwie doch ein arroganter, großen, wahnsinniger Typ eine Zeit lang vielleicht mal zu werden? Oder sag ich mal, dich so ab, also du musst es ja ab einer gewissen Größe, wie es damals auch noch als Fernsehen wirklich die einzig riesige Medienplattform war, wo du wirklich zum Star werden konntest. Heute gibt's ja alle Möglichkeiten durch Internet und so, aber wenn es nur, da, ich meine, das muss so krass gewesen sein. Du warst ja auf der Straße für jeden einfach. Du kennst das nicht anders, aber du bist also. Es ist schon nochmal anders jetzt inzwischen.
Ja, ich werde zum Beispiel nicht angelabert, nicht doof angelabert. Aber das war ja auch das, was glaube ich Stefan Raab so gebrochen hat, dass er einfach seine Sendung gern gemacht hat und gern im Fernsehen war, aber diesen ganzen Scheiß mit den erkannt werden und so, da hat er einfach keinen Bock drauf gehabt, weil das ein schüchterner Typ ist eigentlich. Übrigens, Stefan Raab niemals eine Nummer 1 gehabt, nie Nummer 1 Album. Immer nur Nummer 2. Stefan Raab nie Nummer 1 Album. So.
Bam. Ach Mensch, der freut sich bestimmt für mich, bin ich mir sicher. Glaube ich echt.
Ich glaube auch.
Ich glaube, Stefan Raab freut sich für mich.
Ich glaube auch.
Komischerweise, wenn mir einen, der sich für deinen Erfolg freut, glaube ich tatsächlich Stefan Raab. Ich weiß nicht wieso, aber der hat sich damals auch ernsthaft von Herzen gefreut, als ich es mit Mach den Biber unter die Top 5 geschafft habe.
Und er hat sich bei Lena
mit seiner dicken.
Ja, bei Lena saß er auch mal daneben. Entschuldigung.
Und mit der dicken Zigarre auf der Aftershow-Party stand er da vor mir und meinte, Olli, ich hab gewusst, dass du das schaffst. Das ist auch ein geiler Song. Und hat sich wirklich gefreut. Und hat mir dann noch irgendwie beim nächsten Mal erzählt, ich war ja früher mit meinen Freunden, haben wir uns Mettbrote geschmiert mit so einem Bollerwagen und haben wir Musik gemacht. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt erzähle. Und hat mir so ein bisschen erzählt aus seiner großen Liebe, dass Musik seine große Liebe immer war und wie sie das immer geliebt hat, mit seinen Freunden rumzuziehen, Musik zu machen und so. Ich glaube, der freut sich wirklich. Ich glaube, der kann sich noch freuen.
Ich glaube, der kann sich freuen. Ich glaube, der ist ja auch echt eingebunden und der hat auch immer noch so eine Unruhe und produziert ja weiter. Also irgendwas ist da auch gerade passiert bei TV Total mit Sebastian Puffpaff. Ist jetzt diese berühmte TV Total Stimme weg? Die war ja eine Zeit, weißt du, die ganz typische.
Ist die weg?
Also es gab ja diese TV Total Einspielerstimme. Ja,
die legendäre Stimme.
Die auch nie Werbung sprechen durfte, weil das war irgendwie Bedingung, keine Ahnung. Und auf einmal macht es Peter Rütten, der ehemalige Head-Autor von Harald Schmidt, eine absolute Legende. Den habe ich auch nie persönlich kennengelernt, aber als der weg war, das war so ein bisschen so wie Birgit Reckmeier auf dem Flurtreffen bei Radio Bremen. Der Ruf von Peter Rütten war noch in der Schanzenstraße dahinter im Ewech in den alten, im Studio 449. Mhm. Peter Rütten war gerade weg, aber sein Ruf war noch in den Räumlichkeiten. Genau wie mit Manuel.
Peter Rütten habe ich ein paar Mal kennengelernt. Ich finde ihn witzig. Ich finde, der sieht auch wirklich aus. Der sieht aus wie ein Original aus der 90er Jahre Harald Schmidt Redaktion gerade noch rausgefallen.
Genau. Es war so eine andere
immer
Zeit.
Aus in seiner Art. Aber ist ein irgendwie auch, ich finde ihn sympathisch. Wir haben wie heißt die Sendung mit Kyle Kofit nochmal? Diese.
Kyle Kofit
ist
Schlieferz, genau.
Da bin ich ein paar Mal aufgetreten und habe mit dem mir so ein paar Wut-Duell-Gefechte geliefert. Das hat immer Spaß gemacht. Aber der ist wirklich, der wirkt wie so ein Fernsehmann der guten alten Zeiten.
Das meine ich nicht abwerten. Nein, der hat wirklich echt alles gemacht. Ich habe mir seinen Wikipedia-Antrag daraufhin mal durchgelesen, der sehr selbstgeschrieben aussieht. Also fand ich lyrisch von hoher Qualität, auffällig hoher Qualität.
Ja.
Da war ein Profi-Autor dran. Ich möchte mich öffentlich
lobmaßen. Ey, bei mir steht so viel Scheiße im Wikipedia-Eintrag, aber ich bin viel zu müde, um dagegen anzukämpfen. Ich denke mir inzwischen so, dann steht das da halt drin.
Bei mir war das irgendwann so, dass der Wikipedia-Eintrag auch genutzt wurde, um irgendwie verklausulierte Hasskommentare loszuwerden, um das Schwein endlich zu Fall zu bringen. Und dass dann irgendwann die Wikipedia-Admins gesagt haben, der ist jetzt gesperrt, der Wikipedia-Eintrag darf nicht mehr bearbeitet werden, außer da guckt vorhin ein 80-köpfiges Gremium unter Leitung des NATO-Generalsekretärs drüber. Das ist super anstrengend. Aber die ersten Initialsachen habe ich auch selber geschrieben. Ich habe festgestellt, sorry, ist wirklich richtig dicke Eiertalk, aber es gibt, glaube ich, inzwischen, wenn ich nicht mehr da wäre, ich glaube, es würden weite Teile des deutschen Mediengeschäfts zusammenbrechen, weil es so eine merkwürdige, es gibt so eine Industrie, so eine Verwertungsindustrie. Also man muss, egal was wir machen, ob ich in der Sendung oder im Podcast oder sowas, Leute leben inzwischen von dem, was ich mache, aber auch was du machst oder was wir gemeinsam machen.
Nee, aber das, was man redet. Und mal ganz ehrlich, die ersten Jahre, das war ja immer das Schöne hier auch bei Sanft und Sorgfältig oder auch bei Fest und Flauschig, dass man einfach wirklich nicht nachgedacht hat, was man so redet und teilweise da krasses Zeug mehr rausgekommen ist, aber das ja auch unseren Zauber ausmacht. Und dann denkt man inzwischen, und das haben die halt wirklich hingekriegt, scheiße, das wird jetzt morgen wieder aufgenommen von den Medien, dann wird das wieder aufgenommen, dann machen die das. Und in den seltensten Fällen ist es irgendwas Positives über uns oder irgendwas Nettes. Das machen wir die nur, wenn wir die Spendengala machen. Ansonsten wird dann drauf gehofft, dass Böhmermann irgendwas sagen kann, das ihn endlich auch zu Fall bringt und so. Ne?
Was heißt denn zu Fall bringen? Wie willst du, dann guck dir Olli Pocher an, wie willst du in der Medienwelt fallen? Selbst wenn du fällst, wenn ich fallen sollte, wird das so ausgewertet, das kannst du gar nicht vorstellen, Alter. Da werde ich schön auch zum Wendler fliegen und mit dem irgendwelche Sachen machen, da wird richtig, Klaas hat immer gesagt, auf dem Rückweg nimmt man das mit, finde ich einen super Spruch, so nach dem Motto, warum machst du keine Werbung, habe ich immer gesagt, ja, auf dem Rückweg. Und wenn, Alter, ich schwöre dir, wenn der Rückweg anfängt, da, sobald ich in einem Werbespot auftauche, dann wird richtig eingecashed, da wird richtig Cash gemacht.
Ja, und dann wird aber auch nochmal, dann wird Twitter nochmal glühen. Da ist er also, der Saubermann, jetzt macht er das und das.
Ja, aber Werbung für so Sachen, wo keiner mit rechnet. So link immer links, woke und dann irgendwie das neue Cicero-Gesicht oder jetzt NZZ abonnieren. Böhmermann mit Roger Köppel.
Das neue Cicero-Gesicht.
Böhmermann mit Roger Köppel in der Schweiz gesichtet. Wandern mit dem Müller, Müllermilch. Wandern mit dem Müllermilch-Milliardär. Oder so. Naja.
Kann ich dir nur eine ernsthafte Sache noch fragen? Ja. Es ist nun mal so, dass mir das natürlich am Herzen liegt. Ich will wenn ich jetzt gerade auf Tour bin, eigentlich keine politischen Ansagen machen groß. Aber es gibt diesen einen Punkt, wo ich jeden Abend, wo es auch mich so überkommt und wo ich bei dem Lied Schrecklich schöne Welt immer singen muss oder sagen muss. Das ist dann halt so, ich bin mir natürlich im Klaren, dass bei mir keiner, also hoffentlich keiner im Publikum AfD wählt. Aber ich singe dann halt immer ganz kurz diese Zeile, dass es mir wichtig ist, dass die Leute, die jetzt AfD wählen, dass die Ersten sein werden, die, wenn die AfD mehr Stimmen hat oder an die Macht kommen würde, denken würden, Scheiße, was haben wir da gemacht? Weil das sind die Schwächsten und meistens die Leute, die am wenigsten davon profitieren würde, dass so eine Partei an die Macht kommt. Und die merken es einfach nicht. Natürlich gibt's dafür Applaus und so. Und dann denke ich immer in dem Augenblick auch, muss ich jetzt nicht machen, ist ja eh klar. Allerdings denke ich momentan, kann man sich auch immer wieder allen Leuten die einfach diese gute Argumentationskette, die einfach ist, wirklich klar machen, dass keiner von denen, die die AfD wählt, gerade jetzt irgendwie, der es denkt, das ist der Protest, das wird einen Umschwung geben, irgendwas davon hat. Die werden alle denken, Scheiße, wir haben die größten Idioten gewählt. Und ich finde, das kann man ruhig machen, um das irgendwie weiter zu verteilen. Oder findest du es zu selbstgefällig?
Nee, ich finde es eine gute Idee und ich bin auch ein Riesenanhänger des Gedankenmodells, dass wenn man Dinge verändern möchte, ins Positive verändern möchte, das braucht gar keine große Massenbewegung. Es reicht ja, wenn du einen davon überzeugst, der es vielleicht überlegt hat und dann sich sagt, ach nee, doch nicht, und dann vielleicht an der entscheidenden Stelle eine andere Entscheidung trifft. Das ist immer so eine Kette von Entscheidungen. Menschen sind nicht als Masse mutig, sondern es sind immer nur Einzelne mutig. Und die Einzelnen, die dann vorangehen, die werden von anderen Leuten, die sich das vielleicht selber nicht trauen, angeschaut und die richten ihre Handlungen danach. Das ist total krass, zum Beispiel, ich versuche es abstrakt zu formulieren. Also angenommen, es ist jetzt da draußen bei Spotify, was natürlich nicht so ist, aber es gäbe einen problematischen Podcast, wo irgendwie zwei Islamisten islamistisches Gedankengut verbreiten und das wird von Jugendlichen gut gefunden. So, und dann weiß man aber nicht, ob das jetzt illegal ist, ob das verfassungsfeindlich ist. Man ist bei Spotify, sagen wir ein anderer Anbieter, Deezer beispielsweise. Bei Deezer weiß man nicht in der Chefetage, soll man das jetzt rausnehmen oder nicht. So, dann hilft es aber, wenn zum Beispiel bei TikTok die gleichen Leute, die diesen Podcast machen, einfach gesperrt werden, weil da einer mit dicken Eiern sitzt und sagt, nee, den Wichs will ich nicht haben, weg damit. Und dann gucken sich die bei Deezer an und sagen, guck mal, bei TikTok ist es weg. Dann können wir das ja auch einfach so runternehmen. Und so funktioniert es. Also so passiert Veränderung und so wird dem Bösen sich bewahrt. Und so werden Dinge aufgehalten, die einfach nicht gut sind. Es sind immer Einzelne, die voranschreiten und andere Leute, die es auch machen könnten und sich nicht trauen oder erstmal sagen, ja, man muss abwägen und ich will den Ärger nicht, ich traue mich nicht. Die schauen dann, was andere Leute machen, die vielleicht ein bisschen mutiger sind und so entsteht Veränderung. Das ist vielleicht ganz wichtig, immer zu wissen.
Hast du sehr gut immer auf den Punkt
gebracht. Oder, ne? Diese Islamisten, muss man wirklich aufpassen, dass die keinen Podcast haben, der zu groß wird. Und da muss man einfach irgendwann einschreiten.
Da gibt's einige. Egal. Ey, Jan, bei mir kotzen sie alle. Ich muss gleich mal zurück in den Club
kommen. Ja, du riechst auch leicht nach, sind das Dumplings oder ist das Säuerliche, was hier über die Videoübertragung kommt?
Weißt du, was eine geile Erfindung wäre? Magensaftresistente Kotze.
Oh.
Das finde ich gar nicht so schlecht.
Die man wieder runterschlucken könnte und den gewissen Nährwert. Ist es Food? Ist das nicht Why? Ist oder Huel?
Ist das nicht? Ist es wahrscheinlich? Ist es einfach Nahrung? Magensaftresistente Kotze, auch Nahrung genannt.
Und Lapskaus.
Lapskaus zum Beispiel.
Ich habe noch was Schönes für dich zum Schluss, pass auf. Mhm. Was Etymologisches, also Zentrum und Zentrum hatten wir ja schon, aber ich habe was Zweites Etymologisches, was Spannendes. Du weißt ja vielleicht, im Englischen gibt es, wenn es um das Beschreiben von Fleischsorten gibt, kurioserweise bei Schweinefleisch, bei Rindfleisch und bei Ziegen- oder Schafsfleisch verschiedene Worte. Also man es ist zwar die Cow, aber das Fleisch heißt Beef. Es ist zwar das Pig, aber das Fleisch heißt Pork. Und es ist Pork. Zwar the Sheep oder the Lamb, aber das Fleisch heißt Mutton. Aber warum ist das so? Bei Chicken ist ja Chicken, ist ein Chicken Filet, Chicken oder keine Ahnung. Yeah. Warum ist das so? Es kommt daher, was die Franzosen im Jahr 1000, keine Ahnung, im 11. Jahrhundert Großbritannien überfallen haben. Also die Normannen, William the Conqueror ist nach England gegangen und hat das ganze Land auf links gekrempelt. Und die Franzosen haben daraufhin 300 Jahre lang den obersten Stand in Großbritannien gestellt und haben deswegen auch das gute Fleisch gegessen. Und wie heißt Rindfleisch, Schweinefleisch und Hammelfleisch auf Französisch. Es ist eben Pork, es ist Bœuf und es ist Mouton oder Motten. Und deswegen
Bœuf Stroganoff.
Genau.
Das ist interessant. Das
und weißt du, die einfachen Leute hatten zwar the cow, aber sie haben sie nie gegessen. Wenn es ans Schlachten ging, ging das edle Tier an den Adel. Und der Adel hat es eben Bœuf genannt. Und deswegen gibt's die Fleischnamen eben, das ist nicht Cow Meat, sondern es ist Bœuf. Es ist Beef. Und es kommt daher, weil die Franzosen...
Es kommt aus dem Französischen, genau. weil die da lange das Zepter geschwungen haben.
Und ja. Chicken heißt einfach fucking Chicken, weil das halt das Fleisch war, was jeder... Chicken war halt, das war einfach, das war billig, das haben die einfachen Leute gegessen.
Das Fleisch des Volkes.
Des Volkes, aber die Kuh und das Schwein oder der Hammel, das wurde abgegeben, das wurde gezüchtet von den Bauern, das wurde nur gegessen von Leuten, die Französisch gesprochen haben in Großbritannien. Und das hat sich über diese vielen Jahrhunderte oder fast Tausende dann so bewahrt. Und deswegen gibt es im Englischen Pig heißt Pork, das Fleisch, und Beef, Bœuf, Cow oder Sheep ist Mutton oder Lamb.
Sehr schön.
Ist das nicht toll?
Sehr interessant. Total schön.
Vielen Dank für diese Information. Wie man das noch so mit sich rumträgt. Man hört schon die Musik im Hintergrund. Das war eine knackige Ausgabe von Fest und Flauschig. Für Audi muss jetzt weiter Dumplings kotzen.
Nee, ich muss jetzt gucken, wer in meiner Band heute Abend noch fit ist und wer heute Abend mit mir auf der Bühne steht und wie das alles weitergeht. Die Platte ist auf 1. Ich bin wahnsinnig glücklich.
Die Platte ist auf 1.
Entschuldigt bitte, wenn ich heute hier vielleicht ein bisschen überschwänglich auch, aber wie gesagt, ich habe die ganze Zeit keinen Alkohol auf Tour getrunken. Gestern haben wir uns dann was gegönnt und wahrscheinlich sind dann noch ein paar Impulse in meinem Blut, alkoholische.
Aber
und
vielen
Dank fürs Zuhören. Genau.
Was macht das jetzt unternehmerisch mit dir? Also wirst du jetzt gleich, wenn du zur Band gehst, mit Gehaltserhöhungsforderungen konfrontiert werden? Nummer 1, Olli?
Nein. Nein, ich glaube, alle sind wahnsinnig glücklich. Weißt du, was auch so schön ist? Mhm. Ich habe vor 22 Jahren mit Max Schröder, der Hund Marie, mit dem ich angefangen habe, diese Musik angefangen. Wir waren Nachbarn, haben Musik gemacht und sind durch verschiedene Zeiten und Phasen unseres Lebens gegangen. Wir haben uns auch mal eine Zeit lang getrennt, weil unsere Lebensumstände das einfach so zulassen haben. Aber seit 6 Jahren spielt Max wieder bei mir in der Band und der ist schon so lange dabei. Und dass wir beide jetzt eigentlich, weil er hat auch in der Platte mitgeschrieben, beziehungsweise musikalisch und spielt Gitarre und so, dass wir jetzt eine Nummer 1 Platte haben, weil ich immer noch auch als wir denke, auch beim Benson, Arne und Isa natürlich, die schon so lange dabei sind und du kennst die ja ein bisschen. Ja. Das sind echt, ich habe echt super Leute um mich herum und zu die freue ich mich sehr.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch total, okay. Wie heißt die Sendung? Ich habe jetzt hier nur aufgeschrieben, die fiesen Ecken von Ulm, aber das wird wahrscheinlich wieder schlimme Hörerpost. Ich habe noch einen Vorschlag, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, da ist noch ein Satz, der hier steht, die Carpendales machen immer Urlaub.
Ich finde, das ist ein guter Satz.
Wenn es mir schlecht geht, gehe ich immer in die Story von Annemarie Carpendale oder von Wayne Carpendale. Und die sind immer irgendwie im Urlaub. Die haben so
ein
geiles
Lächeln. Sie hat ein Profi-Lächeln für Instagram. Ne? Das ist immer dieses gleiche. Die haben sich so ein Lächeln angewöhnt. Das ist immer das gleiche.
Aber es macht
Lächeln.
Mich so glücklich und ich freue mich immer, dass es ein Paar gibt, was es einfach richtig macht. Ich glaube, Wayne muss 3-mal im Jahr arbeiten für eine Woche und dann ist er schon wieder, kaum ist er fertig mit der Schicht irgendwie am Set, sitzt er schon wieder bei Booking.com oder bei Kajak oder so und sucht das nächste Retreat in den Malediven und dann sind die wieder da und nehmen uns aber immer mit und das die Carpendales machen immer Urlaub, ist eigentlich ein schöner Sendungstitel am Ende und ich einfach nur ein Shoutout, völlig wertfrei, ich finde das mega geil, ich bin da neidisch drauf, sag ich ganz ehrlich, weil ich habe nicht so einen Körper, den man bei Instagram
aber
vorzeigen
haben,
kann.
Aber haben die das Geld von ihrem von Howard Carpendale oder wo
ist das nicht
Kohle
egal? Ich glaube, die verdienen Geld und dann machen die wieder Urlaub und geben das Geld aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so läuft.
ehrlich gesagt.
Ich find's gut.
Ich find's mega geil. Gut. Die Carpendales machen immer Urlaub. Ist doch ein schöner Sendungstitel. Oder man kann auch sagen,
auch.
Number One Olli, kann man auch sagen.
Nein, nicht nee,
es ist zu viel, ne?
Die Carpendales machen immer, oh, das ist zu viel. Haben jetzt genug drüber geredet. Nächste Woche sind wir wieder ganz normal da für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Ich gucke aufs Riesenrad hier auf dem Hotel. Oh. Hab ich es dir gezeigt? Hier ist das Riesenrad. Siehst du das eigentlich?
Warum? Von der, was ist das in München? München Oktoberfest? Nee. Hä?
Nee, hier steht die Riesenrad. Ich weiß gar nicht.
Haben sie vergessen abzubauen im Suff von der Oktober... Von der, haben sie vergessen abzubauen in München? Warum fuck.
Oh, ich bin... So Leute, ich war auch die ganze Zeit gar nicht richtig am Mikro dran hier beim Quatschen.
Ist egal.
Macht's gut.
Ist egal. Macht's gut, Leute.
Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.